Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Fleisch könnte bald mehr kosten fürs Tierwohl. Darauf schauen wir gleich. Und darauf, was wir als Gartenbesitzer für Artenvielfalt tun können. Aber erstmal Atomkraft. Fukushima ist 10 Jahre her in wenigen Tagen. Das Unglück hat ja bei uns das Ende der Kernkraft besiegelt. Andere Länder machen es anders. Frankreich hat gerade erst beschlossen, dass sein ältestes Atomkraftwerk noch mal 10 Jahre länger laufen darf. Und auch die USA setzen weiter auf Atomkraft, sonst könnten sie die ambitionierten Klimaziele gar nicht einhalten. Selbst Bill Gates investiert in Atomstrom, weil er sagt, ohne ihn kriegen wir es nicht hin. Das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Strahlenschutz haben sich heute also gefragt, machen wir hier einen Alleingang? Ist Atomkraft wirklich ein Auslaufmodell? Dieter Nürnberger berichtet.
Der 2011 in Deutschland beschlossene Atomausstieg sei richtig gewesen, als Konsequenz aus der nuklearen Katastrophe in Fukushima ein Jahr zuvor. An dieser Erkenntnis will das Bundesumweltministerium nicht rütteln lassen, auch wenn anderswo, etwa in Frankreich, über eine weitere Verlängerung der Laufzeiten diskutiert werde oder beispielsweise in Polen über einen Ausbau mit neuen Atomkraftwerken. Jochen Flassbart, Staatssekretär im Umweltministerium, sieht Deutschland auf dem richtigen Weg. Auch im Kontext der Energiewende, die langfristig zur Vollversorgung durch erneuerbare Energien führen soll.
Atomkraftwerke passen letztendlich nicht zur Energiewende. Sie sind zu groß und zu behäbig, um mit den Erneuerbaren zu korrespondieren. Sie haben einen enormen Kühlwasserbedarf und sind deshalb auch nicht klimaresilient, weshalb wir in den trockenen, heißen Jahren auch häufig sehen, dass in unseren Nachbarstaaten die Kraftwerke vom Netz gehen müssen. Und nicht zuletzt sind sie eine enorme Bürde, was den Atommüll angeht, mit einer Belastung von 30.000 Generationen.
Zur Bilanz 10 Jahre danach gehöre, dass auch heute noch rund 300 Quadratkilometer in der Region Fukushima weiterhin Sperrgebiet seien. Sie dürfen nur eingeschränkt betreten werden, sagt Inge Paulini, die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz. Eine Fläche so groß wie die Stadt München. 110.000 Menschen mussten damals evakuiert werden. Rund ein Drittel konnte bisher nicht in das alte Lebensumfeld zurückkehren. Die Folgen der Katastrophe wirkten bis heute nach und eine Bilanz der gesundheitlichen Folgen könne noch nicht geschrieben werden.
Es hat erhebliche Dekontaminationsmaßnahmen gegeben, die allerdings enorme Mengen an radioaktiv kontaminiertem Abfall mit sich brachten. Mehr als 20 Millionen Tonnen. Innerhalb dieser Sperrzone können bei einem Daueraufenthalt gesundheitliche Risiken durch die erhöhte Strahlung nicht ausgeschlossen werden. Und der Unfall hat gezeigt, dass die Atomkraft auch für hochentwickelte Industriegesellschaften ein hohes Risiko mit sich bringt.
Im nächsten Jahr soll in Deutschland der letzte Atommeiler vom Netz gehen. Ungelöst ist bislang die Endlagersuche. So wurde für hochradioaktiven Abfall ein neues Verfahren eingeleitet. Im August vergangenen Jahres wurden erste Ergebnisse anhand geologischer Gegebenheiten vorgestellt. Wolfgang König, der Präsident des Bundesamtes für die Sicherung der nuklearen Entsorgung, sagt, man habe aus der Vergangenheit gelernt, die Bevölkerung müsse in den Prozess mit einbezogen werden.
Weil er eben nicht nur auf die Frage von Technik setzt, sondern von vornherein auf die intensive Beteiligung der Bevölkerung, die für jeden Schritt auch entsprechend das Recht hat, mitzureden, ihre Stimme zu erheben und damit die entscheidende Lehre gezogen worden ist aus den Fehlern der Vergangenheit. Betrifft es nun die Nutzung dieser Technologie, aber betrifft es eben auch die Lösung des zentralen Problems der Endlagerung.
Bis 2031, so König, soll hierzulande ein Standort gefunden werden. König sieht die Nutzung der Atomkraft in anderen Ländern als problematisch an. Stets sei die nukleare Frage auch mit militärischen Optionen verbunden.
Alle geopolitischen Großkonflikte, die uns immer wieder auch in den Medien entgegenschallen, wie Nordkorea, wie Iran, wie andere, sind auch immer wieder verbunden mit der Frage, wie haben diese Staaten eventuell Zugang zu solchen Stoffen, die entsprechend zur Nutzung militärischer Art führen können.
Aber unterm Strich, der Atomausstieg war richtig, findet man im Bundesumweltministerium. Richtig finden dort viele auch den Umstieg auf E-Autos. Aber dieser Antrieb funktioniert nicht für Lastwagen, für Containerschiffe oder Flugzeuge. Auch die Stahl- oder Zementindustrie braucht andere grüne Energiequellen. Wasserstoff ist das Ding der Zukunft. Die Bundesregierung will aus Deutschland sogar eine Wasserstoffrepublik machen. Deutschland soll führend werden bei Industrieanlagen, die grünen Wasserstoff herstellen und Deutschland soll Technik erfinden, mit der man Wasserstoff transportieren kann. Das ist ein hehrer Anspruch und das schaffen, wenn überhaupt, nur Wissenschaft und Industrie zusammen. Eine Keimzelle der Kooperation soll in Brandenburg stehen, in der Lausitz, ausgerechnet dort, wo früher Braunkohle gebaggert wurde. Dort wird heute Nachmittag ein Kompetenzzentrum für grünen Wasserstoff eröffnet. Vorab Christoph Richter, was genau ist das, grüner Wasserstoff?
Ja, nochmal kurz zur Erklärung, Frau Pfister. Im Grunde geht es darum, dass man mit Strom erst Wasserstoff und anschließend unter Einsatz von Kohlendioxid gasförmige und flüssige Kohlenwasserstoffe herstellt, also die sogenannten synthetischen Treibstoffe. Um am Ende aber eben grünen Wasserstoff herzustellen, sollte der Strom, mit dem diese neuen Treibstoffe dann hergestellt werden, aus erneuerbaren Energien wie Solarstrom oder Windkraft kommen. Sie haben es ja schon gesagt, Schwerindustrien sind damit künftig unabhängig von Erdöl und Erdgas, also von diesen fossilen Stoffen. Und das ist auch interessant für die Seefahrt und die Luftfahrt. Also man braucht da nicht mehr beispielsweise für Airbusse das klassische Kerosin, sondern die werden dann mit synthetischen Kraftstoffen angetrieben, also letztlich per grünen Wasserstoff. Noch ist die Produktion teuer. Bisher kann man das alles nur unter Laborbedingungen machen, ist also noch im Experimentierstadium. Und jetzt geht es eben darum, diese Prozesse, diesen grünen Wasserstoff in die Industriereife zu überführen.
Und was genau soll dieses Lab, wie man so schön sagt, dieses Kompetenzzentrum dabei machen?
Ja, damit das eben alles mal Wirklichkeit wird mit diesen synthetischen Kraftstoffen aus Wasserstoff. Da müssen eben Hochschulen und Industrieunternehmen zusammenarbeiten und das soll dieses Kompetenzzentrum, beziehungsweise wie das in dieser PR-Prose heißt, PTX-Lab leisten. Es soll eine Art Scharnierfunktion haben, um eben Wissenschaft und Unternehmen zusammenzubringen. Und die ersten Unternehmen haben auch schon angekündigt mitzumachen, beispielsweise Lufthansa. Dort kann man sich ja auch vorstellen, Testflüge mit synthetisch hergestellten Treibstoffen könnten ja dann später am naheliegenden Hauptstadtflughafen BER stattfinden. In der Nähe ist auch Rolls-Royce, das in Dahlewitz bei Berlin Flugzeugturbinen herstellt. Und in Cottbus selbst, eben wo dieses Kompetenzzentrum, dieses Lab angesiedelt werden soll, befindet sich auch die BTU, also die Brandenburgisch-Technische Universität Senftenberg. Also das Lab ist also ein Netzwerk.
Ein Netzwerk, von dem man sich ja wirklich sehr Großes verspricht. Wie realistisch ist das?
Naja, es ist schon ein sehr ambitioniertes Projekt in meinen Augen. Es heißt ja, die Lausitz war in den letzten 100 Jahren durch die Braunkohle eine Energieregion und soll auch ohne Braunkohle eine Energieregion bleiben. Anders als früher will man jetzt die 90er Jahre hinter sich lassen, als die Region, man erinnert sich, im großen Stile nach der friedlichen Revolution deindustrialisiert wurde. Jetzt will man, so heißt es auch, wenn man sozusagen mit Politikern sich unterhält, jetzt will man in die Champions League. Also mit Technologien des Klimawandels will man zu Ländern wie Baden-Württemberg oder Bayern aufschließen. Und das ist ein schweres Unterfangen. Man kann nicht aus jeder einen Ingenieur, eine Ingenieurin machen. Und natürlich muss auch Weltoffenheit gelebt werden, damit Menschen kommen. Und dass es geht, zeigt das Beispiel die Steinkohleregion Pittsburgh. Die Region war mal ähnlich aufgestellt wie die Lausitz. Jetzt ist es eine Zukunftsregion. Das ist auch in der Lausitz möglich. Aber da ist noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten. Und klar, man steht im weltweiten Wettbewerb. Auch in den USA, in China arbeitet man an diesen Technologien. Aber damit es eben nicht bei dieser Ankündigungsprosa bleibt, muss man jetzt auch schnell bei der Umsetzung sein. Aber wie gesagt, da ist noch einiger Weg zu gehen.
Also die Lausitz will eine Region für grünen Wasserstoff werden. Danke, Christoph Richter. Artenvielfalt hören wir ja häufig. Artenvielfalt ist so ein großes Wort. Den Affen wird der Regenwald weggeholzt, den Eisbären schmilzt die Scholle weg. Doch wir können auch im Kleinen etwas für Tiere tun, für die näher bei uns leben. In unserem Garten nämlich. Denn meteorologisch hat gestern der Frühling begonnen. Und viele von uns gehen jetzt raus und lichten und schneiden zurück. Ich habe vor der Sendung mit Patricia Danel geredet. Sie ist Biologin beim Landesbund für Vogelschutz in Bayern. Und ich habe sie gefragt, wenn ich was für die Artenvielfalt machen will in meinem Garten, wo fange ich da am besten an?
Am besten empfiehlt es sich nicht, sofort drauf loszumähen, sobald es irgendwie kleine Strukturen gibt im Garten, also wenn das Gras wächst, sondern einfach erstmal zu warten, bis sich die Pflanzen, die darin enthalten sind im Boden, also die in der Diasporenbank im Boden, mal aussamen oder wachsen. Es empfiehlt sich auch, bestehende Strukturen, also irgendwelche Sträucher, nicht sofort wegzuschneiden, weil Insekten eventuell daran überwintern könnten, in den hohen Stängeln von Karde zum Beispiel, wenn sie die im Garten haben. Und da empfiehlt es sich eben nicht sofort, alles wegzuschneiden, vielleicht noch ein bisschen zu warten einfach.
Das heißt, man muss dem Drang widerstehen, jetzt sofort zurückzuschneiden und zu mähen, damit das Ganze schön ordentlich aussieht.
Genau, man muss ein bisschen gegen diese Sauberkeitsmentalität versuchen anzudenken. Das ist manchmal schwer, aber man kann es schaffen.
Wenn ich jetzt so eine wilde Ecke im Garten stehen lasse, dann kriege ich aber oft Ärger mit den Nachbarn, oder?
Das kann sehr leicht passieren, das ist richtig. Da muss man dann einfach im Zweifelsfall einfach drüber stehen oder vielleicht gucken, dass diese wilde Ecke nicht direkt am Gartenzaun sich befindet.
Damit die Samen rüberfliegen. Das ist tatsächlich das, was Sie empfehlen, so ein wildes Eckchen im Garten stehen zu lassen.
Ja, ganz genau. Also auch wenn es ein bisschen Wüste aussieht, so eine Brennnessel bringt ja doch auch für unsere heimischen Schmetterlinge viel. Das Tagpornauge ist wirklich sehr hübsch und die Raupen sind darauf angewiesen, auf die Brennnessel tatsächlich. Für uns wirkt die einfach wie ein Unkraut, aber auch die hat ihre Daseinsberechtigung in dem ökologischen Kreislauf, sage ich mal.
Würden Sie denn so weit gehen, wenn ich gestalten möchte, tatsächlich da sowas wie Wildblumen einzusäen?
Ich würde erstmal abwarten, was sowieso schon im Garten wachsen würde, wenn man nicht mäht. Wenn es tatsächlich ein Fleckchen Erde ist, auf dem überhaupt nichts hochkommt, dann würde ich auch dazu raten, vielleicht mal so eine Blühmischung auszuprobieren auf dem eigenen Gelände im Garten, ja.
Wenn ich ein völlig neues Gelände habe, also einen neuen Garten anlege, welche Pflanzen empfehlen Sie mir?
Es kommt aufs Gelände drauf an. Was ich immer empfehlen kann, wenn man sich das frisch anlegt, dass man Pflanzen hernimmt, die einen ungefüllten Blütenstand haben.
Was ist das, ein ungefüllter Blütenstand?
Das bedeutet, man hat innen, sage ich jetzt mal einfach profan, das Gelbe und außenrum eine Reihe von Blütenblättern, wie bei der Hagebuttenblüte, wenn Sie das schon mal gesehen haben. Anders als jetzt zum Beispiel die Rosen, die man kaufen kann, die haben alle meistens einen gefüllten Blütenstand, also bis zum Inneren gefüllt mit Blütenblättern. Deswegen empfinden wir sie auch als schön. Das, was wir als Valentinsrose bekommen, ist ein gefüllter Blütenstand. Die Blüte einer Hagebutte außen hat einen einfachen Blütenstand, also einen Blütenring außenrum. Der ungefüllte bietet mehr Nektar, weil da die Pflanze nicht so viel in den Schauapparat investiert, sondern mehr in die Nektarproduktion.
Das heißt, schlichte Pflanzen anpflanzen und nicht so sehr auf die Showblüte achten.
Ja, es ist immer ein schmaler Grat zwischen der Optik und dem Nutzen, sage ich mal.
Von welchen Pflanzen würden Sie grundsätzlich komplett die Finger lassen?
Pflanzen, die wenig bieten. Beispielsweise eine Thuja-Hecke bietet zwar einen geschützten Brutplatz für Vögel in der Hecke, allerdings kein Nahrungsangebot mehr im weiteren Jahresverlauf. Also ich würde darauf achten, Pflanzen zu nehmen, die von Frühjahr bis in den Herbst oder Winter hinein etwas für die Artenvielfalt übrig haben. Also im Sommer, im Frühjahr Schutz bieten für die Vögel und im Sommer, im Herbst Beeren und Früchte anbieten.
Das heißt, wenn ich eine Hecke anpflanzen will, dann zum Beispiel eher Weißdorn oder Liguster?
Weißdorn, Liguster, Berberitze, alles, was Sie auch so finden würden. Der Vorteil ist, dass auch eine Berberitze Stacheln entwickelt. Wenn man die Hecke regelmäßig zurückschneidet, bildet auch die einen dichteren Bestand aus und dann schützt so eine Berberitzen- oder Weißdornhecke die Vogelbrut vor Räubern wie Katzen oder Mardern.
Jetzt gibt es ja allgemein den Ratschlag, die Finger zu lassen von nicht einheimischen Arten. Würden Sie das auch unterstreichen, auch wenn die vielleicht ein bisschen resistenter sind, zum Beispiel gegen den Klimawandel, gegen die Hitze und Trockenheit?
Für den eigenen Garten auf jeden Fall. Da spreche ich nicht mal mehr von der Thuja-Hecke, die ja auch gebietsfremd ist. Hübsch anzusehende Baumarten wie der Götterbaum sind in jedem Gartenfachhandel zu bekommen. Wenn man den aber nicht gärtnerisch beaufsichtigt, sage ich mal, kann der schnell mal ausbüchsen. Breitet sich einfach sehr schnell aus und verdrängt dann womöglich heimische Arten. Und wenn die eh schon gefährdet sind, ist es ein Problem.
Geben Sie uns noch ein paar Beispiele dafür, was in so einem durchschnittlichen deutschen Garten ganz gut angepflanzt werden könnte an nicht so showträchtigen Pflanzen, die vielleicht aber gut sind für Bienen, für Vögel, für andere Insekten.
Da bleibe ich ganz klar bei meinen Heckenpflanzen, gern gesehenen Berberitze, Weißdorn, Liguster. Natürlich ist auch der Schnittzeitpunkt von so einer Ligusterhecke wichtig, denn schneidet man die Ligusterhecke natürlich so, dass sie nicht blüht, bietet sie auch im Endeffekt keine Früchte im Herbst für die Vögel an.
Patricia Danel vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern darüber, wie jeder Einzelne im Garten was für die Artenvielfalt tun kann. Da ging es also jetzt um Insekten und Vögel, jetzt geht's um Nutztiere. Fleisch kostet in Deutschland immer noch relativ wenig im internationalen Vergleich. Können bei den niedrigen Preisen Tiere wirklich anständig gehalten werden? Selbst eine Expertenkommission der Bundesregierung bezweifelt das. Sie hat schon im vergangenen Jahr vorgeschlagen, lasst uns Fleisch oder Wurst 40 Cent teurer machen pro Kilo, dafür, dass es den Tieren dann besser geht. Naja, 40 Cent hört sich nicht viel an, aber es summiert sich auf wohl 35 Euro im Schnitt pro Jahr pro Verbraucher, Veganer und Vegetarier mal ausgenommen. Ist das machbar? Ist das zumutbar? Wollte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner wissen. Und erst seit ein paar Minuten wissen wir, was dabei herausgekommen ist, beziehungsweise Caroline Born weiß es aus unserem Hauptstadtstudio. Frau Born, 40 Cent mehr pro Kilo Fleisch, gilt das jetzt als zumutbar?
Ja, und zwar, weil die Menschen mehr Tierwohl wollen. So hat es Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner gerade begründet. Sie hat gesagt, dass dem Umbau des Systems unserer Tierhaltung keine Bedenken gegenüberstünden.
Die Gesellschaft möchte mehr Tierwohl. Die Tierhalter wollen mehr Tierwohl und mehr Tierwohl in Stall und auf der Wiese. Das gibt es nicht zum Nulltarif. Und deshalb treibe ich den Umbau der Tierhaltung in Deutschland voran.
Aber sie hat eben auch gesagt, Tierwohl muss auch mit der Ökonomie zusammengebracht werden. Das heißt, die Bauern und Bäuerinnen sollen von ihrer Arbeit leben können. Also nicht das Ob ist entscheidend, sondern das Wie für mehr Tierwohl. Und da gibt es nun den Vorschlag, dass die Verbraucher proportional zu ihrem Verbrauch an tierischen Produkten belastet werden. Also Sie haben es erwähnt, 40 Cent Preisaufschlag im Supermarkt pro Kilogramm Fleisch und Wurst und auch 2 Cent pro Kilo für Milch- und Frischmilchprodukte und 15 Cent pro Kilo für Käse, Butter und Milchpulver. Also so eine Abgabe könnte auch den Fleischabsatz dämpfen und enthält damit eine gewollte Lenkungswirkung.
Es ist schön, dass Frau Klöckner optimistisch ist, dass Kunden das wollen. Im vergangenen Jahr haben ja Lidl und Kaufland Schweinefleisch pro Kilo um 1 Euro teurer gemacht, um den Schweinebauern zu helfen. Und die Verbraucher haben da überhaupt nicht mitgezogen und das Fleisch liegen lassen. Aber wenn es jetzt diese allgemeine Tierwohlabgabe gibt, dann haben sie gar keine Wahl, oder?
Nein, dann liegt es nicht mehr in der Hand der Verbraucher. Julia Klöckner hat ganz klar gesagt, das Ganze wird nicht ohne staatliche Vorgaben funktionieren. Also ihr Beispiel hat ja auch jetzt gezeigt, was Sie gerade genannt haben, dass die Preisaufschläge über den Markt nicht funktionieren. Und es war ja auch eine Botschaft der Borchardt-Kommission, dass der Markt gescheitert sei. Also nicht der sogenannte mündige Verbraucher werde die Verhältnisse in der Landwirtschaft dauerhaft verändern, sondern der Staat. Und das wird nun über 2 Wege ins Auge gefasst, nämlich einmal die Anhebung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für tierische Produkte von derzeit 7% auf 19%. Das komme grundsätzlich in Betracht, heißt es in der Studie, und sei auch wegen geringerer Verwaltungskosten vorzugswürdig. Oder aber über eine Verbrauchersteuer auf tierische Produkte. Auch das sei grundsätzlich machbar, aber komplex und mit einem hohen Umsetzungsaufwand verbunden.
Bei dieser Machbarkeitsstudie, da ging es ja auch nicht nur darum, ob das den Deutschen zuzumuten ist. Es ging auch darum, ob das den Wettbewerb in der EU verzerrt, wenn Deutschland seine Fleischbauern so begünstigt. Was ist dabei herausgekommen?
Also die Berater von Julia Klöckner haben gerade erklärt, sie haben das EU-Beihilferecht insbesondere geprüft und ihr Ergebnis ist, die Vorschläge sind machbar und können umgesetzt werden, also besonders unionsrechtlich möglich, aber es müssen einige Aspekte beachtet werden, die betreffen Dauer und Umfang der Förderung. Also die Förderung darf nur für Verpflichtungen oberhalb der gesetzlichen Standards gelten und die Förderzusage muss zeitlich begrenzt sein. In der Regel sind es 5 bis 7 Jahre. Dafür müssen noch Lösungen gefunden werden. Und außerdem muss man darauf achten, Diskriminierung zu vermeiden, weil so eine Steuer würde ja auf ausländische und einheimische Produkte erhoben. Aber sie käme nur den einheimischen Erzeugern zugute. Das wäre nicht zulässig, aber die Berater haben angekündigt, es gibt da Abhilfemöglichkeiten, zum Beispiel über den Wegfall der Zweckbindung. Also beide Abgaben sind grundsätzlich machbar und die Umweltorganisation Greenpeace hat schon erklärt, es gäbe jetzt keine Ausreden mehr, denn die Machbarkeit der Vorschläge der Kommission sei belegt.
Dann zum Schluss noch, wie will denn die Politik sicherstellen, dass das Geld, was fürs Tierwohl gedacht ist, wirklich von den Landwirten in bessere Tierhaltung investiert wird?
Die Einnahmen sollen über einen Fonds an die Bauern fließen, die damit bessere Haltungsbedingungen bezahlen sollen. Das soll langfristig sein, ist ein milliardenschweres Projekt. Es gibt schon Zweifel der Opposition. Von der FDP, Frank Sitter, sagt, dass es nicht klar wäre, dass das Geld aus der Steuer überhaupt bei den Landwirten im Stall ankommt. Aber wenn es so sei, dann soll es dort eben für bessere Haltungsbedingungen, modernere Ställe, mehr Platz, mehr Auslauf, mehr Tageslicht und Frischluft sorgen.
Danke, Caroline Born, für diese Einschätzung.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Im Moment sind die eigenen vier Wände für viele nicht nur der Lebensmittelpunkt, sondern auch noch Schule und oder Büro dazu. Kein Wunder, dass es manchen zu eng wird oder zu teuer als Mieter. Der Bund will mehr Eigentum fördern. Dafür gibt es noch bis zum Ende dieses Monats Zuschüsse, nämlich das Baukindergeld. Wer es noch schnell bekommen will, dem hilft Felicitas Böselager im Verbrauchertipp.
Das Baukindergeld soll Familien helfen, den Traum vom eigenen Zuhause zu verwirklichen. Bezuschusst werden Familien oder Alleinerziehende, die ein Haus bauen oder kaufen wollen. Welche Voraussetzungen die Familien dafür erfüllen sollten, erklärt Roland Stecher von der Verbraucherzentrale Bremen.
Man muss Familie mit mindestens einem Kind oder Alleinerziehender mit einem Kind sein. Und das Ganze ist an ein Haushaltsjahreseinkommen gebunden, das nicht überschritten werden darf. Das ist fürs Haushaltsjahreseinkommen mit einem Kind bei nicht mehr als 90.000 Euro im Jahr. Bei zwei Kindern, es geht dann pro Kind mit 15.000 Euro höher, bei 105.000 Euro im Jahr. Das ist die Grenze, bis dahin man das Baukindergeld beantragen kann.
Das gilt fürs Einkommen. Außerdem müssen die Kinder unter 18 Jahre alt sein und in dem Haushalt wohnen. Aber wenn ein Kind am Tag nach der Antragstellung 18 wird, bleibt der Antrag gültig. Ungeborene Kinder werden hingegen nicht berücksichtigt. Wer also in diese Kriterien passt, bekommt pro Kind 1.200 Euro im Jahr, 10 Jahre lang. Das sind insgesamt 12.000 Euro pro Kind. Eine Obergrenze für die Anzahl der Kinder gibt es nicht. Hinzu kommt:
Die staatliche Förderung bekommt man nur für die erste selbstgenutzte Immobilie. Was man danach macht, dafür gibt es keine staatlichen Förderungen, nur für die selbstgenutzte Immobilie, sprich der Neubau eines Hauses oder der Kauf einer Eigentumswohnung oder der Kauf eines gebrauchten Hauses.
Für das Ferienhaus gibt es keinen Zuschuss. Er erlischt außerdem, wenn die Familie aus dem ersten eigenen Haus auszieht oder es verkauft. Ende März läuft das Förderprogramm des Bundes aus. Wer es bis dahin noch nutzen will, sollte sich an diese Fristen halten.
Der Ersterwerb oder die Baugenehmigung einer Immobilie, einer selbstgenutzten Immobilie, sollte in dem Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.03.2021 liegen. Die Beantragung kann später erfolgen. Die Beantragung sollte spätestens 6 Monate nach Einzug, sprich Ummeldung ins neue Eigenheim, erfolgen. Dann würde man das Baukindergeld beantragen können.
Oder 6 Monate nach der Baugenehmigung. Verbraucherschützer raten, die Finanzierung des neuen Zuhauses nicht vom Baukindergeld abhängig zu machen und mit dem Zuschuss nicht das Darlehen bei der Bank zu tilgen.
Eine Empfehlung, mit dieser Förderung umzugehen, ist es zum Beispiel, wenn man in seiner Immobilienfinanzierung eine Sondertilgungsmöglichkeit hat, diese Sondertilgung zu nutzen, damit man schneller mit einer erhöhten Tilgung sein Darlehen zurückführt.
Stecher warnt, es sei keine gute Idee, jetzt bloß weil die Förderung ausläuft, noch schnell eine Immobilie zu kaufen oder bauen zu wollen.
Und das war's von Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk. Ich darf Ihnen noch die Informationen am Mittag ans Herz legen mit Tobias Armbrüster. Da geht's darum, ob wir irgendwo in Richtung Öffnung gehen vor den Bund-Länder-Gesprächen. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.